Ja, auch von meiner Seite herzlich willkommen. Schön, dass wir zusammen Gottesdienst feiern dürfen. Ich weiß nicht, wie sehr du dich auf den Frühling, Sommer, Herbst freust. Vielleicht freust du dich auch über die Früchte im Garten. Vielleicht gehören Früchte zu deinen Lieblingsspeisen oder vielleicht auch nicht. Früchte, frische Früchte aus dem Garten zu essen, das ist, wie ich finde, einfach lecker. Oder vielleicht auch frische Früchte aus dem Discounter ist auch lecker. Das heutige Thema von Feigen und anderen Früchten. Also es geht hier nicht um feige Menschen, sondern um die Frucht Feige. Besser gesagt, um den Baum. Wir haben in der Textlesung gehört, was hinführend zur Predigt war. Da steht ein Feigenbaum im Weinberg, aber die Frucht bleibt aus. Und ich möchte zu Beginn gleich den Predigttext lesen. Ich habe den geändert. Den Predigttext lesen aus Matthäus 21. Genau. Als er, also gemeint ist Jesus Christus, früh am Morgen in die Stadt zurückkehrte, hungerte ihn. Und er sah einen Feigenbaum am Weg, ging auf ihn zu und fand an ihm nichts als Blätter. Und er sagte zu ihm, nie mehr soll Frucht aus dir hervorgehen in Ewigkeit. Und der Feigenbaum verdorrte auf der Stelle. Als die Jünger das sahen, staunten sie und sagten, wie konnte der Feigenbaum so plötzlich verdorren? Jesus antwortete ihnen, Amen, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt und nicht zweifelt, so werdet ihr nicht nur tun, was ich mit dem Feigenbaum getan habe, sondern ihr könnt sogar zu diesem Berg sagen, hebe dich hinweg und wirf dich ins Meer. Und es wird geschehen. Und alles, worum ihr bittet im Gebet, werdet ihr empfangen, wenn ihr glaubt. Der Text und das Gleichnis, von dem wir in der Textlesung gehört haben, geht es um einen Feigenbaum. Um einen Feigenbaum, der keine Frucht bringt. Im Matthäus-Evangelium ist es aber ein Bericht. Ein Bericht von etwas, was geschehen ist, als Jesus Christus hier gelebt haben. Wir befinden uns in Kapitel 21 kurz nach Palmsonntag. Also Kapitel 21 beginnt quasi mit Palmsonntag. Jesus Christus zieht eben als der neue Messias oder der versprochene Messias in Jerusalem ein und die Bevölkerung empfängt ihn begeistert. Danach folgt die Tempelreinigung. Er verlässt dann Jerusalem und kommt am nächsten Tag wieder nach Jerusalem. Und wahrscheinlich habt ihr alle schon mal diesen Text gehört oder diesen Text gelesen in eurem Bibelstudium. Aber die Frage stellt sich doch hier, wieso berichtet die Bibel von diesem Ereignis? Wir haben vier Evangelisten, die über das Leben von Jesus Christus berichten und zwei von denen haben es als notwendig empfunden, dieses Ereignis zu berichten. Das ist einerseits der Markus, der sich an die Römer richtet, also Jesus Christus als den Knechten darzustellen, oder hier aus Matthäus-Evangelium, der Matthäus, der sich an die Juden richtet. Das heißt, Matthäus hat den Blick, er möchte den Juden offenbaren, dass eben Jesus wirklich der Christus ist, der versprochene Messias. Und beide erachten es als notwendig, diesen Bericht aufzuzeichnen. Irgendwie macht ja der Bericht zu Beginn auch Sinn, also er verlässt Jerusalem und irgendwo muss er ja auch wieder zurückkommen. Und das beinhaltet ja dieser Bericht. Aber dann verflucht Jesus Christus den Feigenbaum. Wieso verflucht Jesus Christus hier den Feigenbaum? Hast du dich das schon mal gefragt, als du den Text gelesen hast? Was dieser Bericht soll? Ich selbst wurde gefragt und ich hatte keine Antwort. Und kürzlich habe ich einen Artikel genau über diesen Text gelesen und habe gedacht, das gebe ich euch heute weiter. Wieso hat also Jesus Christus diesen Feigenbaum verflucht? Im Kontext geht es um die Kraft des Glaubens. Jesus Christus verflucht den Feigenbaum und die Reaktion der Jünger ist, sie sind erstaunt. Sie sind erstaunt, wie schnell der Feigenbaum denn verdorren konnte. Übrigens, im Markus-Evangelium merken das die Jünger erst am Tag darauf. Hier, Matthäus stellt das beides zusammen, dass eben das im gleichen Kontext geschrieben ist. Also Markus stellt mehr den historischen, also den zeitlichen, chronologischen Hergang dar, Matthäus mehr den theologischen. Also er nimmt beides zusammen. Es ist nicht, dass sie gegeneinander sprechen, sondern es ist eben wirklich, man kann so harmonisieren, dass eben beide von dem gleichen Ereignis sprechen. Nämlich der Feigenbaum begann gleich zu verdorren von der Wurzel her. Und am nächsten Tag war es sichtbar, dass er verdorrt ist. Also im Kontext wird klar, Jesus Christus möchte hier veranschaulichen, habt genügend Glauben. Habt genügend Glauben und eure Gebete werden das Gleiche bewirken. Er zeigt den Jüngern, ich bin der Allmächtige. Wenn ich spreche, dieser Baum soll verdorren, dann wird es geschehen, weil ich die Macht über Natur habe. Und er zeigt die Macht des Glaubens im Gebet und davon berichtet auch oder schreibt Jakobus. Er schreibt davon, wer bittet, der soll es im Glauben tun, ohne zu zweifeln. Und genauso spricht auch Jesus hier davon. Wenn wir also beten, dann sollen wir glauben. Glauben, dass Gott es wirklich wirken kann. Das heißt, wir haben kein Anrecht darauf, dass das wirklich eintreffen wird, worum wir bitten, worum wir beten, weil wir abhängig sind von ihm, aber nicht zu zweifeln, nicht an der Macht Gottes zu zweifeln. Genügend Glaube zu haben, fest zu sagen, Herr, ich bin überzeugt davon, dass du dies tun kannst. Und Matthäus und Markus haben also die Absicht, dies zu verdeutlichen. Aber trotzdem fragen wir uns doch, wieso verflucht denn Jesus Christus hier den Feigenbaum? Es ist ja erstaunlich, wir haben ganz viele Wunder in den Evangelien, die Evangelien davon berichten, aber sehr auffallend, ganz wenige negative Wunder. Das heißt, in der Regel bewirkt Jesus Christus etwas zum Guten. Er ruft einen Toten wieder zum Leben, wie wir eben gehört haben. Er speist Hungernde, er heilt Besessene, er heilt Kranke. Und hier, ein gesunder Baum wird krank und stirbt. Wieso steht dieses Wunder in der Bibel? Eine Antwort habe ich euch bereits gegeben, um zu verdeutlichen, was Glauben bewirkt. Aber wir müssen auch sagen, da hätten andere Wunder auch dies zeigen können. Wir haben zum Beispiel die Heilung des besessenen Jungen, wovon beide, Markus und Matthäus, ebenfalls berichten. Und die Kernaussage ist dieselbe. Wieso berichtet die Bibel davon? Ich habe drei Punkte mitgebracht, wofür der Feigenbaum steht, wofür der Feigenbaum gemacht ist und wozu der Bericht des Feigenbaums in deiner Bibel steht. Wofür der Feigenbaum gemacht ist. Wir haben eben die Verse gehört und gelesen. Wir haben einerseits gehört von dem Gleichnis und wir haben andererseits gehört von dem Bericht. Die Situation, in der sich Jesus befindet, er ist frühmorgens unterwegs nach Jerusalem und er ist hungernd. Also er verspürt Hunger. Er sieht auf dem Weg diesen Feigenbaum und geht dahin. Aber er entdeckt keine Früchte. Im Markus-Evangelium steht, und als er zu ihm kam, fand er nichts als Blätter, denn es war nicht die Zeit für Feigen. Markus berichtet also davon, dass es gar nicht erstaunlich ist, dass Jesus Christus keine Früchte finden kann, denn es ist noch nicht die Erntezeit der Feigen. Wo ist also das Problem? Feigenbäume existieren, um Frucht zu bringen. Der Feigenbaum ist kein Baum, der gepflanzt wird, um schöne Blüten zu bringen. Ja, der Feigenbaum kann auch ein schöner Schattenspender sein, aber der Feigenbaum wird nicht dazu gepflanzt. Ziel ist, Frucht zu ernten. Wir denken zum Beispiel an unsere Apfelbäume, an die verschiedenen Bäume, die wir eben gesehen haben, die gepflanzt werden. Ja, sie sehen auch schön aus, aber sie werden mit einer Absicht gepflanzt, nämlich Früchte zu ernten. Und wir hier in Europa wissen, im Frühjahr, da kommen die Blüten, da treiben die Blätter aus und im Herbst, kurz bevor die Blätter verwelken, da kann man dann ernten. Bei den Feigen ist das anders. Die Feige kann bis zu 3 Generationen Früchte am Baum tragen. Das heißt, es gibt die sogenannte Frühfeige. Die Frühfeige, die im Frühjahr oder auch Frühsommer reif ist, oder die Sommerfeige, die im Spätsommer und Frühherbst reift. Und dann haben wir noch die Winterfeige, die im Herbst oder auch im Winter geerntet werden kann. Zeitlich gesehen befinden wir uns im Frühjahr. Jesus Christus suchte nach den Frühfeigen. Und was findet er? Der biblische Text ist ja interessant, wie es hier steht. Nichts mehr als Blätter. Er findet nur Blätter. Ein Baum, der gepflanzt ist, um Frucht zu spenden, hat keine Fruchtansätze, hat keine Blüten, er ist nur voll Blätter. Und da erinnern wir uns an die Textlesung, die wir von Elke gelesen bekommen haben, an das Gleichnis von Jesus Christus, der Bauer, der ebenfalls den Feigenbaum besitzt, im Weinberg, aber der keine Frucht bringt, 3 Jahre lang. Und er beabsichtigt, ihn zu fällen. In der heutigen Zeit ist es ja eher ein Problem, Bäume zu fällen. Wie kann man heutzutage nur einen Baum fällen? Bäume bedeuten doch Leben. Sie machen CO2 zu Sauerstoff. Aber wenn wir ehrlich sind, handhaben wir es doch genauso. Was machst du mit einem Auto, das nicht mehr fährt, weil der Motor kaputt ist? Entweder du musst es reparieren oder du gibst es weg. Was machst du mit deinem Papiertaschentuch, nachdem du es 10-mal benutzt hast? Okay, vielleicht 30-mal. Aber irgendwann ist der Nutzen vorbei. Was machst du mit deinem Kochtopf, der undicht ist? Wenn du Wasser aufkochen möchtest und bevor das Wasser kocht, der Topf leer ist, du wirst ihn wegwerfen. Wir vernichten Dinge, die zwecklos geworden sind, weil sie einem bestimmten Zweck dienen sollten. Und genauso ist es auch beim Feigenbaum. Wenn er keine Feigen liefert, dann ist der Nutzen dieser Pflanze vorüber und man kann ihn fällen. Jesus Christus erzählt von dem Gleichnis, dem Feigenbaum, der keine Früchte bringt. Und deswegen merken wir, wenn Jesus Christus dieses Gleichnis erzählt, es geht um mehr als nur den Baum. Wofür steht also der Feigenbaum? Ich möchte zu Beginn sagen, damit leugnen wir nicht den Bericht. Also dieser Bericht ist wahr, es ist faktisch so passiert. Es ist nicht ein Märchen, wo wir nach der wahren Bedeutung suchen müssen, aber es macht durchaus Sinn, denn der fruchtlose Feigenbaum ist mehr als ein Gegenstand. Er ist ein Bild in der Bibel. Und Lukas 13 zeigt uns das. Im Alten Testament ist es ein wiederkehrendes Bild. Gott ist der Weinbauer. Er ist der Weinbauer und er hat einen Weinberg, wo er eben Weinpflanzen pflanzt, andere Bäume pflanzt oder Pflanzen pflanzt, wie den Feigenbaum, wo er ernten möchte. Und es wird klar, dass eben der Weinberg Israel ist. Ich möchte Micha 7 vorlesen. Ach, es geht mir wie einem, der Obst pflücken wollte, der im Weinberg Nachlese hielt. Doch keine Traube gab's zu essen, keine Frühfeige, nach der ich verlangte. Auch andere Stellen, auch andere Propheten, wie zum Beispiel Jeremia oder Hosea, berichten genauso von diesem Bild. Gott ist der Bauer und Israel der Weinberg. Und gerade Micha 7 ist doch so hochinteressant, weil hier der Bauer auch keine Früchte findet. Und es offensichtlich ist, der Weinberg ist Israel, das wird anhand des Kontextes deutlich. Und er sucht nach Frühfeigen, wie Jesus Christus es in Matthäus 21 gesucht hat. Gott verlangt nach Früchten, findet aber keine. Nach was verlangt der Herr? Er verlangt nach Früchten. Micha 6 und 7 ist eine Anklage gegen Israel. Wo Gott ins Gericht geht mit Israel und sagt, was habe ich falsch getan? Er zeigt, Israel, ich habe dich errettet. Ich habe dich aus Ägypten geführt, aus der Sklaverei geführt. Ich habe dich durch die Wüste geführt. Ich habe dich ins verheißene Land geführt, dir dieses Land gegeben. Ich habe dich vor dem Fluch Bileams beschützt und habe es in Segen umgewandelt. Ist es da ungerecht, von Gott etwas dafür zu verlangen? Nein. Denn alles, was er verlangt, ist Recht und Güte und den Weg, mit Gott zu gehen. Aber Israel lebte nicht so. Alles, was Gott in Israel fand, war Ungerechtigkeit. Alles, also das Wort Ungerechtigkeit beinhaltet alles Böse, alles Schlechte. Der Prophet führt weiter aus, wie er sieht im Land, dass falsche Wagen genutzt werden. Er sieht, wie Schwache ausgenutzt werden. Ja, wie der Reiche die Schwachen ausnutzt, wie Lug und Trug herrscht. Und wahrscheinlich auch Götzendienst betrieben wird. Götzendienst wird nicht explizit, sondern implizit genannt, weil sie den Taten Ahabs folgen und er Götzendienst getan hat. Gott ist der Weinbauer und er sucht Früchte im Weinberg. Er sucht in Israel nach den Taten, nach denen er verlangt, nach denen er wünscht. Und was findet er? Micha berichtet davon, der Beste, also das Beste, was er findet, war ein Dornbusch. Gott geht durch seinen Weinberg und was er sucht, sind Früchte und was er findet, sind Disteln und Dornen. Und das bringt uns zurück zu Lukas. Im Lukas-Evangelium, da berichtet er der Evangelist vom Gleichnis, das Jesus Christus erzählt hat, der Feigenbaum des Weinberges, der keine Frucht bringt, 3 Jahre lang. Und wir erinnern uns daran, dass dieser Feigenbaum für Israel steht. 3 Jahre lang. 3 Jahre hat Jesus Christus in Israel gewirkt. 3 Jahre hat Jesus Christus in Israel gewirkt. Er hat gezeigt, dass er der Messias ist. Er hat durch seine Taten und Worten gezeigt. Und nun im 3. Jahr erzählt er dieses Gleichnis. 3 Jahre habe ich gewirkt und es kommt keine Frucht in Israel. Er sucht nach Frühfeigen. Er sucht nach dem, was ihn verlangt. Und was findet er? Er findet nur Blätter. Keine Früchte. Er blickt auf Israel und er sieht keine Bekehrung. Wir sehen in den Berichten der Evangelium, ja, das sind einzelne Menschen, die mit Glauben reagieren, aber die Nation Israel kehrt nicht um. Aber der Baum trägt Blätter. Der Baum gibt etwas vor zu sein. Er gibt vor, gesund zu sein. Der Baum bringt etwas vor, was jeder gesunde Baum hervorbringt, nämlich Blätter. Aber er bringt das nicht hervor, was ein wirklich gesunder Baum hervorbringt, nämlich Früchte, Blüte, Blüten, Früchtansätze oder eben Frühfeigen. Die Blätter täuschen vor, was er nicht ist. Und da sehen wir genau das, was in Israel war zur Zeit Jesu Christus. Wir sehen in Matthäus 21, wie Jesus Christus nach 3 Jahren Wirkungszeit in Israel auf nach Israel geht und den Feigenbaum sieht, den wortwörtlichen Feigenbaum. Er sieht keine Frucht. Und er geht nach Jerusalem und er sieht das Passafest. Das Passafest, eins der wichtigsten Feste in Israel. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Wahrscheinlich kamen Juden von weit, fern und von nah. Im Tempel wird geopfert, Opfertiere werden verkauft und gekauft, die Passelämmer stehen bereit zur Schlachtung, die Priester tragen ihre schönsten Gewänder, ja, die Bevölkerung trägt die schönsten Gewänder. Ein Fest für Gott. So feierten die Juden damals die Rettung aus Ägypten, an den sie gedenken. Gott soll die Ehre gegeben werden. Aber ihr Messias kommt. Und sie verwerfen ihn. Das heißt, sie täuschen eine äußere Gesundheit vor, ihre Blätter. Das Fest ist im Gange, aber Frucht ist keine vorhanden. Und so sagt Jesus Christus über dieses Volk, Matthäus 15, dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist fern von mir. Der Feigenbaum ist eine Veranschaulichung von Israels Zustand. Gott verlangte nach Frühfeigen vom Volk. Jesus Christus suchte nach Frühfeigen. Bei beiden, beim Baum und bei Israel, waren keine Früchte vorhanden. Da war nur Schein vorhanden. Wieso verfluchte Jesus den Baum? Der Baum bringt nicht hervor, wozu er bestimmt ist, nämlich die Frucht. Genauso auch Israel. Der Baum zeigt den wahren Zustand Israels. Am Baum zeigt Gott sein Gericht, welches über Israel kommen wird. Wieso steht dieser Bericht in deiner Bibel? Das heißt, was lernst du daraus? Sie ist eine Warnung an uns in 2 Ebenen. Die erste Warnung, ein Christ bringt definitionsgemäß Frucht hervor. Und die zweite Warnung ist die Gefahr der Scheinfrüchte. Ein Christ bringt definitionsgemäß Frucht hervor. Siehe Jakobus 2, ein Glaube ohne Werke ist tot. Nicht, damit mich Gott liebt, sondern weil mich Gott gerettet hat. Im Alten Testament wie auch im Neuen Testament ist es gleich. Die Rettung aufgrund des Wirken Gottes. Er hat alles getan. Er befreite Israel aus Ägypten. Er hat sie befreit, ins neue Land gebracht, ins verheißene Land gebracht. Jesus Christus starb am Kreuz zur Vergebung deiner Schuld. Dem kann nichts mehr dazu beigetragen werden, aber du bist errettet zu einem bestimmten Ziel, zu einem bestimmten Zweck. Und das ist, Frucht zu bringen. Der Text warnt uns weiter vor Scheinfrüchten. Der Baum steht sozusagen voll im Saft. Er hat schöne Blätter, aber keine Früchte. Genauso können wir gesund erscheinen. Wir können von außen betrachtet wie die Supermutter aussehen oder der Superfamilienvater. Wir können von außen aussehen wie der Vorzeigechrist. Aber die Früchte der Heiligkeit fehlen. Unsere Blätter können vortäuschen, dass wir ein gesunder Baum sind. Ja, gesunde Bäume haben Blätter, aber sie haben auch Früchte. Deswegen sind die Blätter nicht schlecht, aber die Blätter können uns täuschen. Du gehst zur Gemeinde und meinst, das genügt. Schöne Blätter. Du liest die Bibel und meinst, das genügt. Schöne Blätter. Du hörst Predigten und meinst, das genügt. Schöne Blätter. Galater 5 lesen wir von Früchten. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Güte, Rechtschaffenheit, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung, Früchte, die Christen hervorbringen sollen, nicht nur Blätter. Wollen wir, wenn der Herr kommt, nicht nur mit Blättern dastehen, sondern auch mit Früchten? Deswegen trägst du Früchte. Auch für uns als Gemeinde ist es eine Warnung. Als Freikirchen haben wir oft den Gedanken, ja, irgendwie sind wir besser als Landeskirchen. Da sind diejenigen mit den Scheinfrüchten. Aber bei uns, da ist doch alles in Ordnung. Nein, auch bei uns besteht die Gefahr der Scheinfrüchte, nur Blätter zu tragen. Wir singen Lieder, ohne dass es das Herz bewegt. Wir singen die Lieder. Wir sagen Amen zu den Gebeten, ohne dass es eine Auswirkung auf das Leben hat. Oder das andere, vielleicht urteilen wir über andere Gemeinden und auch unsere Gemeinde nur anhand der Blätter und nicht anhand der Früchte. Zum Beispiel die Anzahl der Gottesdienstbesucher. Wir sehen viele andere Gemeinden, die wachsen, die äußerlich viele Blätter tragen. Entscheidend sind die Früchte. Und wie gesagt, die Blätter sind gut, aber sind dann nur Blätter. Früchte sind entscheidend. Der Bericht ist also eine Warnung für dich und für mich, Frucht zu bringen und nicht nur Blätter hervorzubringen. Und daraus folgt die Frage, wie bringe ich denn Frucht? Und da stehen wir wieder am Anfang der Predigt, nämlich bei der Reaktion der Jünger. Jesus Christus verflucht den Baum, der keine Frucht trägt. Und die Jünger staunen darüber, ja, dass der Baum so schnell verdorrt ist. Sie staunen über die Allmacht, über die Vollmacht Jesu Christi. Und Jesus Christus lehrt sie über die Macht des Glaubens. Wenn ihr glaubt, dann ist das nichts. Dann könnt ihr sogar Berge versetzen. Aber selbst das ist nichts. Und jetzt schlagen wir das Alte Testament aus, 5. Mose 7,13. Nicht die einzige Stelle, aber hier exemplarisch aufgeführt. Es geht um die Nachfolge. Also wenn nicht Nachfolge im neutestamentlichen Sinn, sondern wenn Israel so lebt, wie Gott es ihnen sagt. Wenn sie sich also an die Gebote halten. Und wird dich lieben und segnen. Der Herr wird dich dann lieben und segnen und mehren. Und er wird segnen die Frucht deines Leibes und den Ertrag deines Ackers, dein Getreide, Wein und Öl und das Jungvieh deiner Kühe und deiner Schafe in deinem Lande, das er dir gegeben wird, wie er deinen Vätern geschworen hat. Das heißt, Frucht, Ertrag ist eine Gabe Gottes. Und Galater 5 berichtet nicht von Früchten, die Christen aus sich hinauspressen müssen, die Christen aus sich hinaus bewirken können, sondern Galater 5 berichtet von der Frucht des Geistes. Das heißt, das sind Früchte des Heiligen Geistes. Das heißt, Jesus Christus zeigt dir seinen Jüngern, was möglich ist durch Gebet eines Gläubigen. Er verflucht einen Feigenbaum und er sagt, da geht noch mehr. Ja, er sagt davon, dass Berge durch Glauben versetzt werden können. Da geht noch mehr, denn es kann Frucht in deinem Leben bewirken. Und so sagt Jesus Christus, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Johannes 15. Nur in Christus können wir das tun, wozu wir bestimmt heißt. Das heißt, wenn wir in Verbindung mit ihm bleiben. Wie bleiben wir in Verbindung mit ihm? Und ich nenne einfach eine Sache, weil es so gut zu heute Morgen passt, durch Gebet. Du siehst keine Früchte in deinem Leben, dann bete. Siehst du weder Frucht noch Blatt in deinem Leben, dann bete. Wieso hat Jesus Christus den Feigenbaum verflucht? Denn Herrn Jesus hungerte es. Und der Feigenbaum brachte nicht hervor, wozu er bestimmt war. Der Feigenbaum symbolisiert die Tatsache, dass in Israel keine wahre Gottesfurcht vorhanden war. Ja, da war äußerer Gottesdienst, ja, da war äußere Gottesfurcht, aber sie lehnen den einen ab. Sie brachten keine Frucht hervor. Wieso steht diese Geschichte, dieser Bericht in deiner Bibel? Weil sie eine Warnung für dich und für mich ist, nicht nur Blätter hervorzubringen, sondern Frucht hervorzubringen. Frucht und Christ gehören zusammen. Wieso steht dieser Bericht in deiner Bibel? Weil sie dir verdeutlichen soll, Frucht ist eine Gabe Gottes. Du stehst in vollkommener Abhängigkeit zu ihm. Deswegen geh zu ihm und bete um Frucht. Ich möchte zum Schluss beten. Ja, Jesus Christus, wir danken dir, dass du alles bewirkt hast, dass wir Gottes Kinder heißen dürfen. Du hast alles bewirkt, damit wir errettet sind. Und nun sollen wir in der Heiligung leben. Und wenn ich in mein Leben schaue, dann sehe ich so viele Punkte, die nicht heilig sind. Ja, Vater im Himmel, wenn wir in unser Leben schauen, dann sehen wir Dinge, die nicht so sind, wie sie sein sollten. Wir sehen vielleicht Blätter, aber keine Früchte. Und wo wir Früchte sehen, da sehen wir, dass du sie gewirkt hast, Herr. Und deswegen wollen wir heute Morgen zu dir kommen. Deswegen kommen wir zu dir, weil wir wissen, nur du kannst Frucht bewirken und bitten dich, dass du in unserem Leben Frucht bewirkst. Ja, dass du in unserer Gemeinde Frucht bewirkst, Früchte, die du im Galater 5 beschreibst, Herr. Ja, Vater im Himmel, wirke du dies in unserem Leben. Amen.